Hallo und herzlich willkommen zu Noodle2Go mit
Christina und
Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Christina, nachdem die beiden letzten Folgen ja sehr sportlich waren, die meisten denken ja schon, dass Protein eine sehr, sehr bedeutende Rolle spielen. Und darum wollten wir ja auch die Folge den Proteinen widmen. Vorab haben wir noch eine Frage vom Publikum, die auf einer Abnehm-Journey ist und sie möchte den Prozess mit moderatem Krafttraining kombiniert mit leichtem Ausdauertraining dreimal die Woche unterstützen. Einmal die Woche gibt es zusätzlich am Abend einen HIIT-Fitness-Boxkurs und sie vermutet auch, dass HIIT aufgrund des hohen Pulses fürs Abnehmen nicht so förderlich ist. Aber es macht ihr Spaß und würde lieber richtig essen, als den Kurs sausen zu lassen. Sie weiß generell nie wirklich, wie sie sich vor oder nach dem Training richtig ernähren sollte. Also wann und wie viel und was genau. Es soll ja auch nicht zu wenig sein. Generell hat sie alle Folgen gehört und setzt die meisten Tipps von Christina um. Und zusätzlich hat sie noch eine Frage zu Präparaten mit L-Carnitin und Cholin, die tatsächlich einen Effekt auf die Fettverbrennung haben.
Eine sehr ausführliche Frage, aber sehr wichtig und vielleicht trifft es auch auf den einen oder anderen Zuhörer. Also tatsächlich ist es so, dass das Training, das so beschrieben ist, ist natürlich wunderbar, weil es im Gesamten den Energieverbrauch nach oben bringt. Aber so wie die Zuhörerin auch erkannt hat, ist natürlich High-Intensive-Training nicht zwingend hilfreich manchmal, außer man weiß, wie man sich verhält ernährungstechnisch und da will ich ihr jetzt helfen. Sie hat auch beschrieben, dass dieses HIIT-Training am Abend stattfindet. HIIT-Training bedeutet also High-Intensive und ich glaube Boxen oder was war das, irgendwie so?
Ja.
Dann ist das schon etwas sehr, ein Training, das schon sehr den Puls nach oben bringt. Und das bedeutet, wie wir schon alle gehört haben, dass man sehr im Kohlenhydratabbau ist. Dass das natürlich hauptsächlich nur Kohlenhydrate dann schaffen, zu bewerkstelligen, diesen Energieverbrauch. Das heißt, das oberste Gebot ist auf jeden Fall vorher rechtzeitig sich mit Kohlenhydraten zu versorgen. Und das heißt nicht nur unmittelbar davor, sondern auch, wie ich es schon ein paar Mal erwähnt habe, ist es wichtig, an dem Tag gut zu frühstücken und das Mittagessen gut einzunehmen. Und dann vielleicht, bei HIIT-Training muss man aufpassen, weil es doch intensiv ist, dass man sich doch 1,5 bis sogar 2 Stunden vorher noch einmal eine Kohlenhydratmenge erlaubt und das gerne auch mit Eiweiß kombiniert. Und wenn man dann wirklich weiter, sie will das auch zum Abnehmen eben praktizieren, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist es ganz wichtig, dass man danach vielleicht sogar gar nichts mehr isst und sich aufs Frühstück freut oder allerhöchstens nur ein Naturjoghurt, einfach, falls der Hunger da ist, sich auch ein bisschen zu beruhigen. Aber das Problem ist, dass man natürlich auch, wenn man den Körper belastet und danach isst, ist der Körper dankbar für die Energie, die kommt und er nutzt sie natürlich. Daher ist die Fettverbrennung dann eher sehr, sehr schwer möglich. Fettverbrennen tut man dann danach wieder. Das heißt, in den nächsten Tagen, es gibt dann sowas wie einen Booster nach so einem Training. Und das hält ja auch an. Das heißt nicht, dass ich dann durchgehend Fett verbrenne, aber dass der Stoffwechsel mehr oder weniger aufgeheizt ist. Und es läuft halt dann ein bisschen weiter. Das ist natürlich der Vorteil. Ich kann aber auch nicht dauernd HIIT-Training machen, weil dann wird der Muskel oder der Körper müde. Außerdem hungere ich aus und dann ist dann auch wieder schwierig. Also daher unbedingt davor essen. Es ist ein Abendtraining und deswegen ist da die Challenge danach eher nichts. Höchstens nur ein Naturjoghurt und das würde reichen. Wenn sie dann Hunger hat, dann muss man schauen, dass man davor vielleicht ein bisschen aufstockt, dass das Frühstück ein bisschen mehr wird, dass die Pause zwischen Frühstück und Mittag nicht zu lange geworden ist, dass man auf diese Dinge achtet und dass zu Mittag natürlich auch das Eiweiß nicht fehlen darf, damit man satt bleibt. Weil wenn das Eiweiß fehlt, dann hält die Sättigung auch nicht.
Und am Abend, was sollte man dann essen?
Also wenn es geht, etwas, was nicht zu fett ist, weil Fett blockiert oder bremst ein bisschen die Aufnahme der Nährstoffe. Es braucht einfach länger. Es soll auch nicht eben schwer verdaulich sein. Das wäre gut eher in die Richtung normales Brot, nicht Vollkornbrot. Super sind oft, so, da gibt es diese fertig abgepackten Maroni, so ein Sackerl, das sind 100 Gramm. Vielleicht noch eine Buttermilch dazu trinken oder eine andere Eiweißquelle. Was auch gut geht, ist vielleicht noch, wenn man das fertig hat, am Porridge noch zu essen, so insgesamt die Menge von 200 bis 250 Gramm. Das ist jetzt nicht so viel mit Milch oder Wasser, aber eher Milch, wenn man sie verträgt, weil man dann auch gute Eiweißkomponente reinbringt. Der Hafer selber hat auch Eiweiß. Aber dass man das halt so ein bisschen ergänzt oder kombiniert, das ist nicht schlecht. Ja? Und wenn alle Stricke reißen und es muss schnell gehen und man hat ein belegtes, also ein Brot oder einen Kornspitz mit einem mageren Belag drauf, man kaut das gut, magerer Belag kann sein Schinken, kein zu fetter Käse, irgendein Aufstrich, was man auch möchte und das gut kauen. Ich würde da nicht zwingend noch ganz viel Gemüse dazu essen, weil es verdaut wieder langsamer. Das braucht man dann auch nicht. Das isst man in der Früh vielleicht dazu oder zu Mittag. Das wäre besser. Also dieses L-Carnitin, das ist schon lange her, dass das auf den Markt gekommen ist, um die Fettverbrennung zu unterstützen. Aber bei aller Liebe, wenn die ganzen anderen Dinge nicht funktionieren oder nicht richtig umgesetzt werden, ist das letzten Endes absolut auch kein Bringer, was das betrifft. Also es unterstützt dann die Fettverbrennung nicht, so wie wir uns das vielleicht vorstellen. Abgesehen davon können wir das L-Carnitin selbst generieren. Das ist nichts, was wir wirklich unbedingt jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln zuführen müssten. Also man könnte hier Geld sparen, wenn man, wie gesagt, die anderen Dinge alle vielleicht gut forciert. Das Cholin ist ein organischer Stoff, ist ein Teil von vielen anderen Dingen, unter anderem Acetylcholin. Das ist so ein Neurotransmitter, den brauchen wir für ganz viele Dinge. Und Cholin letzten Endes hat auch die Aufgabe, dass der Fettstoffwechsel grundsätzlich unterstützt wird. Das heißt, dass die Leber das Fett besser abbauen kann und so weiter. Aber auch das ist etwas, was man, wenn man das jetzt von außen zuführt, dann weiß man immer noch nicht, ist die Wirksamkeit genauso, wie wenn ich es jetzt einfach natürlich erledige. Wir müssen aufhören, dass wir uns auf Dinge festhalten, die ja eigentlich von Natur aus eh gut funktionieren und die wir in unserem Körper selber generieren und selbst organisieren können. Wir müssen auch aufpassen oder wir sollten daran denken, wenn wir das von außen zuführen, dann bringen wir ein bisschen Chaos ins System, denn wenn dann Dinge von außen zugebracht werden, die wir eigentlich eh selber herstellen, dann kann es manchmal zu einer negativen Rückkopplung kommen und das wissen noch alle nicht, was das alles bedeutet. Ja, / Nahrungsergänzungsmittel. Das ist einfach wirklich eine Sache, die ist schon erforscht, aber sicherlich noch nicht so, dass man sagt, das ist wirklich besser als normales Essen. Es wird ja auch zum Beispiel Vitamin D selbst hergestellt, Vitamin K wird selbst hergestellt. Wir haben auch Aminosäuren, die wir selbst generieren können. Es gibt essentielle, das bedeutet, die muss man zuführen, aber genauso gut können wir selber durch eben Baustoffe, die wir von außen zuführen, Dinge produzieren. Und das zählt da auch dazu. Ja.
Okay, spannend, ja.
Ja, spannend und einfach auch ein bisschen verwirrend vielleicht manchmal, ja, weil das liest sich halt so toll. Man kauft sich ein Präparat und unterstützt die Fettverbrennung. Aber ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen. Wenn ich schlecht esse, wenn ich vielleicht zu wenig esse oder viel zu viel esse, wenn ich zu knappe Pausen habe oder viel zu lange, wenn ich nicht Sport mache oder viel zu viel Sport, es ist egal, wie ich es drehe und wende, ich unterstütze mich dann vielleicht selber nicht und dann glaube ich nehme einfach L-Carnitin und alles wird gut. Sowas gibt es nicht. Das heißt, die Grundprämisse muss stimmen, das Grundverhalten muss vorhanden sein, sonst geht gar nichts.
Ja.
Ja, sonst geht vielleicht kurz was, aber nicht langfristig.
Und kennst du da Fälle von dem L-Carnitin, wo es dann da in die verkehrte Richtung geht oder so?
Nein, weil das eben von der Wirksamkeit nicht da ist. Man kann auch sagen, es ist dann wie ein Placebo. Wenn die Leute dann so etwas nehmen und abnehmen, dann nehmen sie nicht ab, weil sie das nehmen, sondern weil sie andere Dinge auch mitverändern. Das ist, ich glaube, wir hatten das Thema schon. Nennen wir nochmal die haiische Trennkost, die ja eigentlich gar nichts mit dem Abnehmen zu tun hat, aber die Leute haben abgenommen, wie sie die Lebensmittel getrennt haben, sprich Kohlenhydrat von Eiweiß, weil sie dann weniger gegessen haben. Oder sie glauben, dann ist ja die Abnahme da, weil sie getrennt haben. Ein anderes Beispiel ist Austestung, sei es kinesiologisch oder sonstiges, wo man sagt, ich kann nicht abnehmen, weil ich vertrage dies und jenes nicht. Dann lassen die Leute dies und jenes weg und 17.000 andere Sachen und deswegen nehmen sie ab. Sie verändern plötzlich ihr Grundverhalten. Das ist der Effekt und nicht, weil sie plötzlich keinen Weizen essen. Na, aber der Weizen ist in der Topfengelatsche drinnen, der ist in der Sojasauce drinnen, der ist überall drinnen. Naja, wenn ich plötzlich sensibilisiert bin und sage, okay, ich lasse die Weizenprodukte weg, puff, fall der ganze Lawine an Lebensmitteln weg. Ich meine, die ganzen Süßspeisen, kein Keks mehr, nichts geht mehr im herkömmlichen Sinne. Ja?
Ja.
Das heißt, da macht es einmal einen großen Umbruch in meinem Kopf und der verändert dann mein Verhalten und diese Veränderung des Verhaltens bewirkt dann das Gewicht. Also es ist leider wirklich immer das Gleiche. Es dreht sich ein bisschen im Kreis, weil es wird einfach ganz viel Produkt verkauft. Die Leute lassen sich auch für dumm verkaufen, sehe ich so. Ja.
Und um kurz die Brücke zum Protein zu schlagen, wie wichtig ist Protein bei der Fettverbrennung?
Das Protein ist immer wichtig, nicht nur für die Fettverbrennung. Und für die Fettverbrennung per se ist es ein Teil im Ablauf, im biochemischen Zyklus, weil es bestimmte Bestandteile zur Verfügung stellt. Aber das ist, wie soll ich sagen, es ist alles zusammen wie so ein Mosaik, das sich zusammenfügt zu einem Bild. Und das Protein ist unser Baustoff in Wahrheit. Das ist der Baustoff des Körpers. Alles wird aus Protein aufgebaut im Sinne von, also Muskulatur, Enzyme, Hormone, Sehnen, Bänder, alles Kollagen braucht Eiweiß. Das Immunsystem braucht Eiweiß. Das heißt, es ist wirklich ein Baustoff, von dem wir abhängig sind. Und nicht nur der Sportler, sondern auch der 0815-Mensch. Und es ist tatsächlich so, dass das in Zeiten wie diesen, wo teilweise vegetarische, vegane Ernährung sehr on top ist, vorübergehend für viele, viele hören eh wieder auf. Aber vorübergehend kann ich mich auch Eiweißmangel ernähren. Und das ist auch nicht ideal. Also vor allem, wenn man dann noch dazu Sport macht. Also Eiweiß und Fettverbrennung, das ist so wie Kohlenhydrat und Fettverbrennen. Ich kann nichts ausklammern. Alles gehört zusammen.
Und wie viel sollte man zu sich nehmen? Wie viel Eiweiß am Tag?
Also die grundsätzliche Empfehlung liegt bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber wenn ich vom Normalgewicht ausgehe, weil wenn du jetzt dir vorstellst, es gibt ja Frauen, Männer, die sind untergewichtig, weil entweder haben sie die körperliche Disposition, also das heißt, die sind einfach von Natur aus sehr schlank. Männer mögen das manchmal nicht und wollen eben kräftiger sein, aber das heißt, wenn der jetzt hergeht und sagt, ich bin jetzt für 1,80 Meter, habe ich nur 60 Kilo, obwohl ich nicht mag, mich abmagere und nicht zwingend nichts esse, sondern das liegt in der Genetik, dann muss ich dem Herrn tatsächlich mehr Eiweiß anbieten. Dann rechne ich nicht die 60 Gramm auf ihn, sondern dann sage ich, okay, er ist 1,80 Meter groß, sein Durchschnittsgewicht in der Größenordnung wäre plus minus 75 bis 80. Jetzt einmal eine Schätzung. Das heißt, ich gehe dann von dem Wert aus. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel einen schwer adipösen Menschen, der hat jetzt statt vielleicht eine Frau, statt 70 Kilo 140 Kilo. Ja, dann kann ich nicht von dem Gewicht ausgehen, was sie gerade hat, sondern da muss ich einfach auch runterrechnen und sagen, okay, die Dame hat einfach ungefähr 50 Kilo zu viel. Nehmen wir nicht 70, nehmen wir lieber 80 Kilo als Standard für sie und rechnen da den Wert hoch. Aber wenn ich jetzt vom Normalgewicht ausgehe, das ist Normalgewicht, das hängt davon ab, wie groß bin ich, und so weiter, dann kann ich rein theoretisch den Body Mass Index ermitteln, muss ich aber nicht, man sieht es ja auch, also da, so weit sind wir noch nicht davon weg, dass man das nicht doch wahrnimmt, ob man normalgewichtig ist oder nicht. Dann nehme ich einfach dieses Gewicht, multipliziere man 0 mal 0,8 und habe ich 70 Kilo, mal 0,8 brauche ich ungefähr 56 bis 60 Gramm Eiweiß. Das ist dir wurscht, ja, diese 4 Gramm mehr oder weniger. Ich komme eh meistens, kommen die Leute dort nicht hin. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ein Stück Hühnerfleisch oder Rindfleisch, 100 Gramm Fleisch im Schnitt haben ca. 20 bis 25 Gramm Eiweiß. Nur als ein Beispiel. Das heißt, wenn ich aber das auch nicht esse, dann muss ich Tofu essen oder dann esse ich Linsen oder Eier. Aber ich brauche immer eine Eiweißkomponente, damit ich eben auf dieses Mindestmaß oder auf diese Grundempfehlung komme.
Macht es eigentlich einen Unterschied, wenn ich jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Nudeln mit Pesto zum Mittag esse, ohne Eiweißkomponente, macht das einen Unterschied in dem, wie sehr ich gesättigt bin oder wie lange das anhält auch?
Ja, weil das Eiweiß hilft natürlich, die Sättigung nach vorne zu bringen, also länger anhalten zu lassen. Isst man nur Nudeln mit Tomatensauce oder Pesto, man isst schnell oder man ist gut gesättigt, aber die Sättigung ist relativ schnell weg. Und durch das Eiweiß wird dann der sogenannte glykämische Index verändert. Das bedeutet, wie ist der Blutzuckeranstieg, ist die Grundversorgung, das Ganze wird einfach vernünftig, langsam in das Blut abgegeben und die Sättigung funktioniert auch auf der hormonellen Ebene, weil mir auch das Eiweiß hilft, hier Hormone auszuschütten, die auch wieder aus Eiweiß generiert werden müssen, etc. Also das geht Hand in Hand.
Also eigentlich ist wichtig, dass man in jeder Mahlzeit auch Eiweiß, eine
Man
Eiweißkomponente hat.
würde ich sagen, ich empfehle grundsätzlich ja, aber auf jeden Fall immer zu Mittag und am Abend. Warum am Abend? Weil am Abend, wenn ich, sollte ich, haben wir schon alle gehört, ein paar Folgen schon, sollte ich am Abend eigentlich grundsätzlich weniger essen. Aber ich sollte auf jeden Fall immer auch Eiweiß dabei haben, weil ich auch für die Regeneration, wieder für die Hormonproduktion, für die Grundversorgung, idealerweise, wenn ich Eiweiß zuführe, das für die Nachtruhe gut ist. Aber natürlich in einer leichten Form, nicht der Schnitzel oder der fette Fisch, sondern wirklich eher vernünftig, mild.
Also ein Ei zum Beispiel wäre das.
Ja, aber nicht hart gekocht, sondern ein Rührei. Ein Rührei ist leichter verdaulich, ist besser verträglich als ein hart gekochtes. Und wenn ich dann dazu zum Beispiel, und dann kommen wir nochmal zum Sport zurück, habe ich ein hartes Training gemacht und habe ich jetzt nicht so wie die Hörerin will dann auch abnehmen, einfach will dann eben noch, aber will man nicht abnehmen, macht man sich zum Beispiel, wenn es nicht zu spät ist, ein Rührei mit Erdäpfelpüree oder Erdäpfel, weil dann hole ich mir wirklich die größtmögliche Eiweißausbeute aus der Nahrung heraus. Das heißt, ich habe dann eine biologische Wertigkeit von über 125%. Das Ei hat 100%. Das bedeutet, wir können das Eiweiß aus dem Ei zu 100% nutzen. Essen wir Erdäpfel dazu, erhöht sich das auf 125. Und beides zusammen ist nicht so schwer verdaulich. Es ist ideal am Abend. Esse ich jetzt eine andere Kombination, wie zum Beispiel Bohnen mit Mais, was jetzt auch nicht so schlecht ist für Vegetarier, habe ich eine biologische Wertigkeit von 80. Das ist wie Fleisch, aber ist als Abendmahlzeit nicht so super. Sehr verdaulich, liegt sehr lange im Magen, eher belastend für die Nahrung.
Und warum ist das so wichtig, dass man so eine Eiweißquelle nach dem Sport isst?
Weil, also vor allem beim Kraftsport, aber auch natürlich beim Ausdauersport, ist es so, dass die Muskulatur beansprucht ist. Teilweise wird sie auch, klingt übertrieben, aber man kann schon sagen, leicht verletzt bei Kraft, impulsivem Krafttraining etc. Und das hilft natürlich zu reparieren und zu regenerieren, dass der Muskel einfach versorgt wird und durch den Kohlenhydrat, also durch die Kartoffeln oder auch ein Stück Brot, ermögliche ich eine leichtere Insulinausschüttung oder eine unterstützende Insulinausschüttung. Dieses Insulin öffnet mir jetzt meine Muskelzellen und das Eiweiß kann direkt rein. Das ist sehr perfekt. Und es geht nach Bedarf. Das heißt, die Muskeln, die beansprucht wurden, werden versorgt. Ein tolles System, wie der menschliche Körper funktioniert, wenn man es nur richtig macht.
Und umgekehrt, wenn man jetzt nicht so wie die Nudeln die Eiweißquelle auslässt, aber wie wäre es, wenn man die Kohlenhydratquelle auslässt und quasi zum Beispiel jetzt nur Hopfen mit Obst isst oder so?
Mittag?
Als Mahlzeit, am Abend zum Beispiel?
Ja, am Abend ist das okay. Außerdem ist Obst eh auch ein kleiner Frucht, also ein Fruchtzuckeranteil, ein gleich kleiner Kohlenhydratanteil dabei. Aber das ist jetzt am Abend für mich aus der jetzt nicht, je nachdem, was der Mensch halt tut, unproblematisch. Nicht unproblematisch ist es in der Früh und zum Mittag. Da braucht es Kohlenhydrate, ob ich sportlich bin oder nicht. Immer.
Okay. Da zählt dann nicht das Argument, dass der Körper das Protein in Kohlenhydrate umwandeln kann.
Ja, aber dazu muss ich natürlich auch eine entsprechende Menge an Proteinen zuführen, damit ich das ausgleiche, das, was ich an Kohlenhydraten weglasse. Muss ich dann schon schauen, ja. Also es ist halt nicht so, dass man dann sagt, nein, ich habe jetzt eher eine Packung Topfen gegessen, statt sonst vielleicht nur die halbe Packung. Das geht sich dann trotzdem nicht aus, weil es ist ja eine große Menge an Kohlenhydraten, die wir grundsätzlich essen können, sollen. Und das jetzt mit Eiweiß zu ersetzen, bedeutet eines schon, dass man viel mehr von diesen Dingen braucht. Und da reicht nicht nur 4 Löffel mehr Topfen oder ein kleines Stückchen mehr Fleisch. Das geht sich nicht aus. Und wenn ich es aber jetzt dann rein gesundheitsmäßig betrachte, und es ist ja in Low Carb und No Carb so die Theorie, dass man, oder ketogene Ernährungsweise, dass man halt da Kohlenhydrate weglässt und nur Eiweiß und Fett zuführt, das ist eine Mehrbelastung für die Leber, weil die Leber muss dann immer umwandeln und generieren aus dem Eiweiß die Kohlenhydrate, um die Fettverbrennung zu unterstützen, wenn es denn notwendig wird. Warum einen Umweg gehen, wenn man es direkt schafft?
Ja, ich habe nämlich auch gelesen, dass regelmäßig trainierte Sportler sollten 1,4 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm und Tag essen. Was sagst du dazu? Ist das wirklich wichtig, dass Sportler so viel mehr Eiweiß zu sich nehmen?
Da muss man wirklich differenzieren, welche Sportart, ja, und in welcher Intensität, wenn das jetzt ein Hobbysportler ist, der jetzt wirklich etwas mehr trainiert, dann kann man sagen, ja gut, der hat einen Arbeitsaufwand, dann trainiert er auch noch regelmäßig, dann soll er schon schauen, also zumindest die 0,8 Gramm vielleicht auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommt, wieder in Abhängigkeit von seinem Grundgewicht, wie schwer ist der Mensch, ja. Und vor allem, was hat er für Ziele? Weil wenn ich jetzt zu viel Eiweiß zuführe, warum will ich Muskeln aufbauen? Was ist das Ziel dahinter? Alles, was ich an Eiweiß nicht brauche, das ist anders gesagt, es ist nicht so, dass der Körper funktioniert, ich kriege jetzt ganz viel Eiweiß und ich kann das alles nutzen. Nein, ich kriege jetzt ganz viel Eiweiß, was soll ich damit? Sagt die Leber, na gut, ich wandle es jetzt in Fett um, weil jetzt habe ich gerade keinen Bedarf. Ist schön, dass du mir das gibst, aber lieber Körper, ich brauche es nicht, ich schicke es jetzt in dein Depot. Muss die Leber alles in Fett umbauen und schickt auch Eiweiß, egal welcher Nährstoff hereinkommt, was ich nicht brauche, schickt er ins Depot. Das heißt, das ist so wie mit Vitaminen. Ich kann nicht Vitamine zuführen, noch und nöcher, und wir denken, ja super, lieber mehr als lieber zu viel als zu wenig, weil der Körper kann das schon irgendwie. Nein, kann er nicht. Was er nicht braucht, muss er ausschütten, muss er ausscheiden. Wasserlösliche Vitamine, gewisse Mineralien. Es gibt allerdings auch fettlösliche Vitamine, das ist gefährlich, die werden dann gespeichert, das ist auch nicht so ohne. Also das ist nicht so, wie man glaubt, vielleicht in seiner Vorstellung. Besser zu viel von den guten Dingen als zu wenig. Blödsinn. Zu viel ist auch nicht gut. Ja? Mhm. Alles hat dann Konsequenzen. Also das ist 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, rechnen wir es kurz um. Sagen wir, das ist ein 80 Kilo Mensch. Der sagt jetzt, gut, ich möchte mal nach meinem Gewicht gehen und ich nehme 160 Gramm Eiweiß zu mir. Wenn wir uns das umrechnen, ein Becher Joghurt, der 250 Gramm schwer ist, hat 10 Gramm Eiweiß. So, jetzt sagen wir, okay, der isst einen halben Kilo, hat er 20 Gramm Eiweiß von den 110. Einen halben Kilo Joghurt. Na, isst er ein Kilo Joghurt, haben wir erst 40 Gramm Eiweiß. Gut, dann könnte man ja sagen, na gut, aber er isst ja Fleisch auch, haben wir schon gehört. 100 Gramm Fleisch, 20, 25 Gramm Eiweiß. 400 Gramm Fleisch haben wir dann, also fast einen halben Kilo, haben wir, wie viel? Haben wir 100 Gramm Eiweiß. Halber Kilo Fleisch, 100 Gramm Eiweiß. Na, brack, ja, also 100, das ist ja, musst du ja mal essen. Das heißt, wir sind aber dann immer noch nicht dort, wo wir hinwollen, ja. Und das heißt, auch vom Essverhalten ist das ein Wahnsinn. Und dann, natürlich sagen dann die meisten, naja, wenn es sich über die Nahrung nicht ausgeht und es wird mir zu teuer, dann nehme ich mir halt Shakes. Und dann kaufen sich die halt Eiweißshakes, um das zu ergänzen, ja, was sie mit der Nahrung nicht schaffen.
Hast du da schon mal beobachtet, dass Klienten dann wirklich durch so Shakes oder durch zusätzliche Proteineinnahmen dann Fettdepot eingelagert haben?
Ich habe schon alles erlebt. Ich habe das erlebt, ich habe erlebt, dass sie wirklich, also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die Wahnsinn, also die hat wirklich 2,5 bis 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zugeführt und hat auch gesagt, jetzt wird sie dann schon langsam zu viel, weil es ist echt außer Fleisch und damit da wenigstens was zusammenkommt und es ist, und die hat wirklich, das konnte sie gar nicht trainieren, was sie da gegessen hat. Ich habe gesagt, warum machst du das? Ja, das hat sie gelesen und das braucht sie jetzt. Sie macht gerade Massephase, sage ich, aber in welche Richtung soll die Massephase gehen? Weil das, was du da jetzt an Masse aufbaust, glaube ich nicht, dass du dir das wünschst. Weil natürlich bedeutet Massephase Muskelzuwachs plus eine leichte Fetteinlagerung. Aber wenn man es nicht richtig macht, habe ich eine große Fetteinlagerung und nur kleinen Muskelzuwachs. Und das ist wirklich prekär. Das heißt, die Leute generieren sich Pläne aus dem Internet oder aus der KI mittlerweile. Es ist ja wirklich verrückt. Aber teilweise auch wahrscheinlich funktionabel, aber ich finde, dass da fehlt immer das Gesamtkonzept dahinter. Das bedeutet auch, na, wie ist das Leben, was mache ich sonst so, wie schaut meine Ernährung aus, ich muss ja das alles in einen Topf werfen und dann kann ich herausschauen unterm Strich, was brauche ich wirklich, was geht sich aus und was geht sich nicht. Und es ist in Wahrheit wirklich nicht so dramatisch, wie man das glaubt mit dem Eiweiß, aber mehr als 1 Gramm für Hobbysportler, aus meiner Sicht, aus meiner langjährigen Erfahrung, absolut nein.
Somit wären dann auch die 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für ältere Menschen, die auf einer Fitnessseite empfohlen werden, gegen den Muskelschwund ja auch zu viel.
Schau mal, da ist ja schon mal wichtig, was es jetzt, man muss das wirklich anders aufbauen, das Thema. Einmal davon ausgehen, was essen die jetzt? Weil wenn ich jetzt einen älteren Menschen befrage, der isst meistens viel zu wenig Eiweiß, der muss einmal auf 1 Gramm kommen. Und dem jetzt zu verlautbaren, na, sie müssen 1,5 Gramm essen, der schafft das gar nicht. Das heißt, die sind meistens bei 0,5 bis 0,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, wenn überhaupt pro Tag. Ich habe Klienten, die essen oft, und das sind junge Menschen, die essen oft keine Eiweißquelle am Tag, nichts. Da gibt es keinen Käse, der wird nicht vertragen. Dann gibt es keine Linsen, weil die mag man nicht alle Tage und Tofu ist nicht immer verfügbar. Dann gibt es halt ein Brot, ein Salat, dann ist auch kein Ei drinnen, allerhöchstens vielleicht ein Ei am Tag. Aber das heißt, da haben wir schon das Problem. Die Grundversorgung ist ja oft jenseits von Gut und Böse. Das heißt, ich schaue einmal, das ist oft dann meine Empfehlung. Gehen Sie einmal her, schreiben Sie sich einmal einen Tag von gestern auf, schreiben Sie alles auf, was Sie gestern gegessen haben. Im Internet finden Sie zu jeder Zutat den Eiweißanteil, was Nudeln, Haferflocken, Fleisch, egal was. Und das rechnen Sie sich durch. Dann schauen wir, auf wie viel Gramm Sie kommen. Da kommen Zahlen raus, die sind jenseits von Gut und Böse. Wenn dann der Klient braucht 60 Gramm oder 70 Gramm Eiweiß und es kommen 20 Gramm raus, dann sage ich dem, dann fangen wir mal an, dass wir dorthin kommen, wo wir hin müssen. Da brauche ich bei älteren Menschen schon lange nicht auf 1,5 Gramm denken. Die kriegen nicht einmal ein Gramm zusammen. Nicht einmal einen halben manchmal.
Aber grundsätzlich würdest du sagen, es ist gut, wenn sie mehr als die 0,8 Gramm essen?
Das sehe ich so nicht, weil ich denke mal, ich bin schon glücklich, wenn sie die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht essen und vielleicht Bewegung schaffen. Das ist schon Gold wert. Wenn sie die Grundversorgung schaffen und sich bewegen, haben wir schon gewonnen. Aber wenn es ein Gramm ist, sollen es 1,2 sein, ist kein Nachteil.
Du hast das vorhin ja schon angesprochen, die Eier. Ja, oft nachgesagt, dass die einen sehr hohen Cholesterinwert haben und deswegen nicht so gut sind. Also ich habe zum Beispiel auch schon einen sehr hohen Cholesterinwert schon von der Veranlagung her. Und ich war mir da auch nicht sicher, ob ich da wirklich Eier essen sollte, weil die ja auch schon sehr viel Cholesterin haben.
Ja.
Ist das wirklich ein Thema, würdest du sagen?
Jetzt im Speziellen bei dir, ja, weiß ich ja deine Ernährung. Das heißt, ich kenne ja deine ungefähren Vorlieben und deine Ernährungssituation. Und bei dir würde ich das eindeutig ausschließen, dass dein Eikonsum, selbst wenn er regelmäßig, völlig egal, nämlich auch aus dem Grund, erstens, weil deine Grundversorgung und dein Grundverhalten einfach sehr, sehr gut ist, auch was Bewegung betrifft, etc. Aber, und was ich auch sagen muss, ist, dass das Cholesterin, was im Ei beschrieben steht, mit dem Cholesterin, das man im Blut dann abgebildet bekommt, nichts zu tun hat. Nichts. Gar nichts. Das heißt, wenn ich Lebensmittel zuführe, die einen sehr hohen Cholesterinanteil haben, heißt das nicht, dass ich automatisch dafür einen höheren Cholesterinspiegel bekomme. Ich bekomme einen erhöhten Cholesterin, wenn ich esse Topfengulasche, wenn ich esse Chips, wenn ich esse Pommes mit Mayo und solche Sachen. Nicht, weil da Cholesterin drinnen ist, sondern weil die Lebensmittel, so wie sie zusammengesetzt sind, sprich Stärke bei den Pommes, in Kombination mit Fett, in Kombination mit Zucker womöglich zum Beispiel, das führt dazu, dass in der Leber Cholesterin aufgebaut wird. Und was auch wichtig ist, es gibt oft hohe Gesamtcholesterinwerte, die sind 240 oder sogar höher. Und da ist entscheidend, wie hoch ist das sogenannte gute Cholesterin, das HDL, und wie hoch ist das schlechte Cholesterin, das ist das LDL. Und das LDL ist idealerweise natürlich, idealerweise unter 100, bei 120, 130 machen manche Ärzte schon Empfehlungen in Richtung auch Cholesterinsenker. Aber es ist früher war es so, man hat dann geschaut, wie hoch ist der HDL, ist der auch hoch? Super hoch ist der, wenn der über 60, 70, 80 geht. 80 ist ein Traumwert. Warum? Weil HDL, dem sagt man nach, das ist wie so ein Staubsauger, eigentlich ein Cholesterinsauger ist der, das Cholesterin, das LDL legt sich bei den Gefäßen ab und das HDL saugt so ein bisschen wieder runter. Nur mittlerweile sagt man, selbst ein hoher HDL-Wert schützt nicht, wenn das LDL viel zu hoch ist. Man schaut mittlerweile. Also die Experten schauen mittlerweile hauptsächlich nur auf das LDL. Und wenn das hoch ist, sagen wir über 130, 140 oder höher, dann ist der nächste Schritt, dass man einmal schaut, wie ernähre ich mich sowieso, was habe ich da für Möglichkeiten. Und der weitere Schritt ist, ich lasse je nach Altersstufe meine Hauptschlagader, dass man Ultraschall macht. Und wenn die altersgemäß verkalkt ist, nicht verkalkt ist, braucht man noch keine sogenannten Statine. Wenn die schon stärker verkalkt ist, gibt es in der Familie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Verkalkungen, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man schauen muss. Man hat aber noch ein Zeitfenster, wo man sagt, okay, meine Ernährung steht nicht auf guten Beinen. Ich kann es noch über die Ernährungsschiene ausprobieren für 2, 3 Monate. Aber wenn man wirklich bemüht ist und das Cholesterin nicht, das LDL nicht runtergeht, dann ist das manchmal wirklich notwendig, sich dann unterstützen. Man kann über die Ernährung auch Cholesterin senken. Also nicht dramatisch, aber doch. Es gibt zum Beispiel, Das sind die Gerste und Hafer prädestiniert dafür. Die beiden Getreidesorten haben besondere Ballaststoffe, sogenannten Beta-Glucane. Und diese Beta-Glucane binden Gallensalze im Verdauungsprozess. Also wenn man die aufnimmt im Darm, die werden ja nicht, können ja nicht resorbieren, die bleiben im Darm, diese Ballaststoffe generell. Und die binden dann Gallensalze. Und diese Gallensalze sind aber ganz ein wichtiger Bestandteil für die Fettverdauung. Das heißt, diese Gallensalze, wir haben einen Grundbestand, ich glaube von 20, 24 Gramm. Und dieser Grundbestand wandert viermal am Tag durch das System über die Leber zu dem Darm. Und so ein sogenannter enterohepatischer Kreislauf heißt das. Und wenn in diesem Kreislauf quasi während sie im Darm sind, gebunden werden über die Beta-Glucane und ausgeschieden werden, wird der Bestand kleiner. Damit dieser Bestand aufgestockt wird, wird eigenes Cholesterin, das im Blut eh zu viel ist, genutzt, weil Gallensalze bestehen auch aus Cholesterin, wird dann quasi auf natürliche Art und Weise der Cholesterinspiegel gesenkt. Das geht halt bis zu einem gewissen Grad, aber darüber hinaus muss man halt dann schauen.
Klingt gut. Das heißt, wenn man Porridge isst in der Früh, dann...
Ein Vorteil.
Das,
genau. Und Gerste. Das ja, muss man aufpassen jetzt mit dem Bier. Ich rede nämlich hier von den, Ballaststoffen und im Bier ist da nichts mehr drin. Das heißt wirklich Gerste, die man isst, das, was man kaut, da sind die Ballaststoffe drin.
Also Rollgerste wird auch dazu zählen.
Perfekt. Ah, ja. Genau. Mhm.
Zu wissen.
Ja. Mhm. Die Punkte heute.
Ja, viele verschiedene Punkte. Ich glaube, zum Thema Protein ist auch alles.
Ich würde sagen, also wichtig ist, ja, wir haben, glaube ich, da schon eine Folge gehabt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das schon besprochen haben, aber es gibt natürlich eben zur Eiweißgeschichte noch das Thema biologische Wertigkeit. Tatsächlich, tierisches Eiweiß ist etwas effizienter für uns in der Nutzung als pflanzliches. Allerdings kann man durch gewisse Kombinationen von pflanzlichen Lebensmitteln auch hier die biologische Wertigkeit optimieren. Ein Beispiel, Reis und Tofu, das Beispiel hatten wir, glaube ich, schon, eben gerade bei
der veganen Ernährung.
Genau.
Ja.
Und da ist es so, dass das hat eine biologische Wertigkeit von 110 bis 115. Also sogar mehr als Fleisch und mehr als Ei alleine durch diese Kombination. Das ist so, wie wenn die Aminosäuren sind dann wie so Zarträtchen, die ineinander greifen und sich damit wirklich ergänzen und aufwerten. Und dann ist das wirklich großartig. Aber es gibt noch andere Kombinationen etc. Aber wichtig ist halt verstehen, dass wir selber quasi Tiere sind. Also wir sind Lebewesen, nennen wir es so. Und wir können daher das Eiweiß aus Lebewesen anders, effizienter aufgreifen.
Und die Zubereitung spielt auch eine Rolle. Also könnte man zum Beispiel, macht es bei einem Ei einen Unterschied, ob ich jetzt ein hart gekochtes Ei esse oder ein leicht gekochtes?
Nur in der Verdauung, aber okay. Die Nutzung vom Eiweiß bleibt gleich. Es gibt dann noch bei den Eiweiß-Shakes Unterschiede. Es gibt die Shakes mit sogenannten Whey-Protein, das ist das sogenannte Molke-Eiweiß. Und dann gibt es die Casein, kommt aus eher Milchprodukten. Molke ist ja auch im Wahrheit ein Milchprodukt. Aber der Unterschied, weil viele eben Unterscheidungen treffen, welches Eiweißpräparat sie nutzen. Beim Whey-Protein oder im Molke-Protein ist es so, das geht sehr schnell in den Muskel. Das heißt, für sehr heftige Trainingseinheiten unmittelbar danach, und ich rede hier eher wirklich wieder vom Leistungssport, dann ist das zu bevorzugen. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Einheit gemacht hat, die zwar hart ist, aber wo man einfach jetzt diese Regeneration über die Nacht und die Versorgung über Nacht nutzen möchte, dann ist es eher das Casein-Protein. Das geht dann wirklich langsam in den Blutkreislauf und hält längerfristig anversorgt den Muskel langanhaltend. Und das ist natürlich vor allem für Regenerationsgeschichten.
Allgemein würdest du sagen, haben Proteinshakes einen Vorteil im Vergleich zur natürlichen Ernährung?
Niemals. Niemals. Nein, deswegen nicht, weil einfach aus dem Aspekt, wie was Nahrung bedeutet oder wie man isst, dass man kaut, da werden dann Verdauungsenzyme freigesetzt. Man hat ein Ess- und ein Geschmackserlebnis. Durch das Kauen werden Hormone ausgeschüttet, die eine Sättigung heraufbeschwören, mehr oder weniger. Und ein Shake ist rein Versorgung. Das heißt, ich leere es rein und habe aber diese Nebengeräusche nicht, die sehr positiv sind. Und was diese Shakes auch manchmal mitbewirken, ist, dass die Verdauung ein bisschen darunter leidet. Und ich glaube, wir haben schon beim vorletzten Mal erwähnt, eine zu hohe Eiweißzufuhr, vor allem mit diesen Shakes, mit diesen Proteinshakes, führt oft zu sehr übelriechenden Blähungen. Da kann man tatsächlich auch erriechen, dass man erwischt hat, dass man es übertreibt mit dem Eiweiß. Weil da entsteht eine Säurebutyrat, die riecht nicht gut. Ja, das kann man schon an der Stelle sagen. Ja, haben wir alle Fragen geklärt?
Ja, super. Dann, falls noch Fragen offen sind in der Hörerschaft, jederzeit gerne.
Die Leute melden, genau.
Und sonst freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und das nächste Mal geht es dann in den Urlaub, oder?
Ab in den Urlaub, genau. Dann wollen wir die verschiedensten Varianten der Urlaubsszenarien durchbesprechen und wie man sich da beruhigen kann, ernährungstechnisch. Also im Sinne von, wie komme ich durch einen Urlaub, ohne ein Hüftgold als Souvenir mitzunehmen.
Auch genau. Ein schönes Souvenir.
Ich bin mir nicht so sicher. Na gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.